Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamstern, Monstern und Suppenkaspern, dem Podcast über Kinder- und Jugendliteratur. Und heute habe ich zu Gast die Tine. Hallo Tine.
Hallo.
Und warum das heute so gut klingt, wir haben ziemlich gutes Podcast-Equipment. Danke an der Stelle an Tino und Ufo. Wir sitzen gerade in einem sehr beteppichten und bepolsterten Raum. Genau, haben gutes Equipment, das heißt, heute sollte zumindest die Tonqualität stimmen. Und vor uns liegt ein riesiger Berg an unterschiedlichsten Büchern mit meist jungen, blonden Damen. Und das Thema der heutigen Folge ist Berthe Bratt bzw. Annick Saxegard. Tine, warum? Also, weil Tine hat das Thema selbst vorgeschlagen. Ich habe da vorher noch nie was von gehört. Dann... Warum Berthe Bratt?
Naja, ich weiß ja, dass du diesen Kinder- und Jugendbuch-Podcast hast und dass die Leute, die du einlädst, Bücher vorstellen, die sie selber gelesen haben. Und Berthe Bratt ist tatsächlich etwas, was mich in meiner Jugend begleitet hat. Und das sind jetzt vielleicht, was weiß ich, 15 Bücher oder so, die hier vor uns liegen, alles so Schneider, Bücher, Softcover, zwei davon sind so Hardcover aus, sagen wir so, Ende der 80er Jahre. Und die habe ich gelesen, aber es gibt noch viel mehr Bücher von ihr. Also sie hat unglaublich viel, sie hat massenweise so klassische Jungmädchenliteratur produziert. Und die meisten Bücher habe ich, bevor ich sie gekauft habe, schon gelesen gehabt. Und zwar, ich bin so ein klassisches Bibliothekskind. Also ich hatte nicht so viele Bücher. Ich musste mir die auch alle immer ganz selber auf mein Taschengeld kaufen. Und darum bin ich dauernd in die Bibliothek und habe dort halt geguckt, was ich so zum Lesen finde. Und da war halt auch Berthe Bratt.
Wie teuer war damals ein Buch so?
Das steht, glaube ich, auch drauf. Also hier diese Softcover-Bücher, die kosten 4 D-Mark 63. Aber ich habe auch noch so ein älteres Buch, das war das erste Buch, was hier, also das, was ich auch von Berthe Bratt gelesen hatte. Das war von meiner Schwester. Ich habe eine Schwester, die ist nochmal 5 Jahre älter als ich. Und die hatte so ein Bücherregal und da kam ich immer zum Bücherräubern. Und als die, glaube ich, irgendwann mal im Urlaub war oder so, hatte ich mir das dann hier geklaut. Berthe Bratt, ich zähle die Tage im Kalender. Und das ist halt wirklich, glaube ich, auch so das älteste Berthe Bratt Buch, was wir haben. Auch ein Schneider Softcover Buch, das noch so richtig aus Ende 70er ist. 3 D-Mark 95 hat es damals gekostet.
Ja, das sieht auch ganz schön zerlesen aus.
Das sieht nicht nur zerlesen aus, also ich kann es ja mal so... Wunderbar. Es ist auch an den Außenrändern abgeknabbert, weil ich natürlich irgendwann diese ganzen Bücher in meinen Besitz übernommen habe. Und als ich dann so 17 war, hatte ich Wellensittiche und als die Freiflug hatten, haben die einfach mal alle Bücher im Bücherregal beknabbert. Darum haben manche von den Büchern echt hier so abgeknabberte Ränder. Und ansonsten sehen, glaube ich, alle Bücher auch extrem durchgelesen aus. Also ich habe damals zum Beispiel auch super viel gelesen. Also meine Mutter hat auch mal gesagt, so Tine liest nicht so viel, weil ich habe natürlich im Bett und unter der Decke und bei jedem Frühstück immer ein Buch mitgenommen und das fand die gar nicht so lustig. Und darum sind die Bücher auch teilweise so belesen und gegessen und ich habe die auch mit in die Badewanne genommen. Es ist auch mal ein Buch in die Badewanne gefallen, das war dann ganz wellig. Also die haben einfach irgendwie so alles mitgelebt.
Aber womit auch schon geklärt wäre, woher du Berthe Bratt hattest, nämlich über deine große Schwester, ne?
Mhm. Ganz genau. Und ich habe im Grunde mit einem Buch angefangen, mit dem man vielleicht sonst gar nicht so anfangen würde. Ich glaube, es gibt bekanntere Bücher von ihr, die sind hier zum Teil auch mit auf dem Tisch. Man muss sich vorstellen, die Berthe Bratt, die ist ja eine norwegische Autorin, die dann später in die Bundesrepublik Deutschland gezogen ist und dann auch später Deutsch geschrieben hat, so in den 50er, 60er Jahren, aber schon seit den 1940er Jahren schreibt. Und viele Bücher von ihr spielen in so einem gleichen Kosmos. Also das sind immer so junge Mädchen als Protagonistin, als Hauptakteurinnen. Aber das beginnt, diese Hauptserie, die sie hat, beginnt bei einer Familie, die heißt Familie Rywig, also R-Y-W-I-G. Und das ist, keine Ahnung, wie es tatsächlich in Norwegisch ausgesprochen würde. Die wohnt auch in Oslo. Ich habe auch für alle diese Namen, glaube ich, auch so im Kopf Aussprache, Klang, wie ich die immer so im Kopf gelesen hatte, wie das so klingen soll. Ich weiß gar nicht, ob das immer so real ist. Die meisten Namen von denen sind aber auch angepasst ans Deutsche, also und werden auch ganz normal ausgesprochen. Und das ist auch das erste Buch, was ich mir dann selber mal gekauft hatte. Das ist ja auch eins von den Hardcovern, Bleib bei uns Beate. Damit startet eigentlich diese Serie um diese Familie Riewig mit Beate, die ganz jung, also die ist da 17, 18, kommt von so einer kleinen Stadt nach Oslo, verlässt die Stadt, weil sie dort eine unglückliche Liebesbeziehung hatte. Da war so ein junger Mann, der ein bisschen wie Marlon Brando aussah. Also wir wissen ja auch vielleicht, wenn der Zeit wird, so sind wir einen jungen Marlon Brando, der auch noch schick war und der mit ihr aber quasi nur gespielt hat. Und das hat ihr das Herz gebrochen. Das weiß sie eigentlich noch gar nicht, als sie nach Oslo. Also sie geht mich nach Oslo, weil er nach Oslo gegangen ist und sie hat Liebeskummer, weil er weg ist. Und darum sucht sie sich eine Anstellung in Oslo bei einer Familie als Haushälterin, wo sie vermutet, dass irgendwo in der Nähe dieser Typ ist, den sie da so toll findet. Und sie landet bei dieser Familie Riewig. Das ist eine Familie, wo man so ein Vater hat, so Anfang 30 vielleicht, der hat vier Kinder, einen pubertären Sohn, der sehr still ist, der nicht viel redet, so ein Bücherwurm. Dann gibt es zwei vielleicht 12-jährige, sehr quirlige, blonde Zwillingsmädchen. Und es gibt noch das Nesthäkchen der Familie, das ist der Hansemann. Der ist so 3-4 Jahre alt mit blonden, langen Locken, also wirklich so ein bildhübsches Mädchen. Nein, ist falsch, also ist ja ein Junge, aber er wird so hübsch wie ein Mädchen mit langen, schwarzen Wimpern und langen, blonden Locken und ganz possierlich. Und der Vater ist halt Arzt, arbeitet da auch ganz viel und sie soll halt den Haushalt schmeißen, weil das ist, und bisher wird der Haushalt von Tante Julie geschmissen. Das ist so eine, also gouvernantenartige, bisschen strenge Person, die halt hauptsächlich dafür sorgt, dass alles ordentlich ist in dem Haushalt, weil ja die Mutter gestorben ist. Hm. Und da kommt sie halt rein in so eine Familie, die irgendwo alles sauber ist, aber die als Familie nicht mehr so richtig funktioniert.
Von wann ist das Buch?
Das Buch, was ich hier bei Schneider habe, das ist, genau, das ist aus den 80ern, das wurde in den 70er Jahren. Also alle Berthe Pratt Bücher wurden so als Serie in den 70er Jahren von Schneider neu aufgelegt und darum haben die auch eine entsprechende Illustration. Das sind halt so Illustrationen, wie man sie auch aus den Honey Nanny und Dolly Büchern zum Beispiel so kennt, mit Mädchen mit so sehr wuscheligen Haaren und so kleinen Kotelettchen und so. Die haben auch alle so lustige so Slipper an mit so bestimmten, also man sieht halt einfach so die Zeit an diesen Illustrationen, die da drin sind. Es sind auch nicht viele Illustrationen, meistens eine vorne, ganz hinten ist noch eine und halt diese sehr bunten, lustigen Cover, die wir hier haben. Und original stammen die Bücher so aus den 40er bis 60er Jahren. Mhm. Und wir haben es natürlich mit so Rollen und Familienkonstellationen aus der Zeit zu tun.
In dem Buch hattest du dir auch was markiert, was du vorlesen könntest, oder?
Genau, da würde ich gleich nochmal, ich würde vorher noch ein bisschen kurz noch was zum Buch sagen, okay, weil dann verstehen wir die Situation ein bisschen besser. Also Beate kommt genau in diese Familie rein. In ihrer Freizeit besucht sie auch eine Freundin von ihr, die da auch schon in der Stadt ist. Sie hat ein bisschen Sozialkontakt. Und während sie mit der Freundin weg ist, trifft sie dann auch zufälligerweise tatsächlich diesen Typen wieder, den sie irgendwie, wo sie dachte, den hat sie jetzt so da verloren. Und weil sie aber in ihrem Job auch schon so ein bisschen gereift ist, findet er sie wieder total hot und macht sie so ein bisschen an, aber sie findet ihn gar nicht mehr so super, also sie geht ihn nochmal irgendwie besuchen und sieht dann aber, dass dann in seiner Garderobe ein Frauenblouson hängt und ihr wird so klar, das ist eigentlich so ein Weiberheld und der ist auch gar nicht so substanziell interessant und ist dann eher so ein bisschen angenervt plötzlich von dem. Und gleichzeitig fängt sie an, diese Familie da so ein bisschen aufzumischen und versucht sich halt dieses Vertrauen dieser Kinder zu suchen, also dieser ältere Sohn, der im Grunde gar nicht redet, sondern nur so für diese Schule so arbeitet. den versucht so ein bisschen so einen Zugang zu schaffen. Der ist einfach super vernünftig, aber handelt halt gar nicht emotional. Die Mädels sind dafür total drüber, die sind so hyper, also die würden wahrscheinlich eher heutzutage eher so wieder ein bisschen runtergedrosselt werden, medikamentös. Und der Kleine, der ist einfach so ein Zuckerkind, aber total verzogen, und der Vater sagt halt jetzt, weil er irgendwie froh ist, dass er irgendjemand zum Kuschelabend hat. Mhm. Und darum geht da so alles durch und sie fängt dann halt erstmal an, so ein bisschen Familienstruktur da reinzukriegen. Also dem kleinen Jungen zu ermöglichen, an ich der Junge zu sein, halt auch mal ein paar Pflichten zu bekommen. Sie kriegt Zutrauen zu dem älteren Sohn. Sie befreundet sich mit den Zwillingen, indem sie den Petticoats zusammen mit ihrer Freundin schneidert für so einen Schulball. Und sie fängt dann an, so auch so Routinen einzuführen, dass sie so einmal die Woche oder einmal im Monat so einen Spieleabend als Familie machen und so langsam fängt dieses Familienleben an, so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Und genau nach diesen ersten Erfolgen kommen wir jetzt in so eine Situation rein, dass der ältere Sohn, der eines seiner Leidenschaft, weil er so ein sehr wissenschaftlicher Junge auch ist, der hat so ein Herbarium, also so ein Buch, also der sammelt und trocknet Pflanzen und bestimmt die. Und dafür trocknet er Pflanzen in so Büchern. Und die Beate weiß das und schaut sich das an. Und in dem Moment kommt der kleine Bruder, der Hansemann, und der will sich das auch alles angucken. Und der Bernd, das ist der Junge, sagt dann so, nee, du machst das kaputt, jetzt geh raus. Und der Hansemann ist dann so wütend, dass er im Affekt eins dieser Bücher kaputt macht und zerreißt. Oha. Und die Beate beschreibt halt so, wie sehr sie sieht, dass der Bernd, der sowieso am meisten gelitten hat, weil er total in sich isoliert ist nach dem Tod der Mutter. Der Vater kümmert sich um die Kleinen, die Mädchen haben sich selbst, aber er ist total lost. Wie sehr ihm das so schmerzt. Und der Bernd wird so wütend, dass er diesen Teddy des Kleinen nimmt und er nimmt ihn noch gar nicht, sondern der Hansemann wird weggesperrt, also der muss sozusagen so zur Strafe erstmal so ins Zimmer. Und das nächste, was man geschildert bekommt, ist eine Situation, dass man das Schreien des Jungen im Haus hört, alle rennen hin und Hansemann steht vor dem aufgeschnittenen Teddy von ihm.
Ui.
Das heißt, Bernd hat hat den Teddy gekillt, gelyncht. Und in dem Moment kommt der Vater zurück. Der kleine Junge schreit, beschuldigt Bernd, den Teddy getötet zu haben. Und der Vater sieht dieses kleine Kind in seiner totalen Verzweiflung, sagt halt, hier alle raus, Bernd in mein Zimmer. Beate sieht es, sieht, wie der Vater in die Küche nimmt, den Rohrstock holt. Und sieht, wie er zu dem Jungen in sein Zimmer geht, ins Arbeitszimmer geht. Und sie beschließt, mit in dieses Arbeitszimmer zu gehen und die Situation zu retten. Und jetzt habe ich die Seite, während ich hier geredet habe, verblättert, die ich mir die ganze Zeit hier ist sie. Also das ist genau die Situation, in der wir jetzt hier einsteigen. Großer Gott. Er wollte Bernd schlagen. Das durfte er nicht. Unter keinen Umständen. Dieser Junge mit dem feinen Ehrgefühl, das würde das Ende von allem sein. Nie im Leben würde Bernd dem Vater eine solche Demütigung verzeihen. Nein, nein, der Doktor durfte Bernd jetzt nicht gegenübertreten. Er musste sich erst beruhigen und vor allen Dingen, er musste den Zusammenhang wissen. Er kam zurück, ging zur Treppe, da riss sich die Tür auf. Ja, in der Tat, er hatte den Rohrstock in der Hand. »Dr. Riewig, kommen Sie schnell, ein Auslandsgespräch für Sie«, er drehte sich um, sah mich ungläubig an. »Ein Auslandsgespräch? Ja, Eilgespräch von Karolinska Institut in Stockholm.« Wie ein Blitz war es mir durch den Kopf geschossen, dass ich gestern einen Brief an den Doktor angenommen hatte, einen umfangreichen Brief mit schwedischer Marke und dem Aufdruck auf dem Umschlag Karolinska Institut. Dr. Riewig dreht sich um, ging ins Arbeitszimmer, wo das Telefon stand, ich hinter ihn rein. »Was zum Kuckuck ist das für ein Unsinn? Der Hörer liegt ja drauf.« Ich stellte mich mit dem Rücken gegen die geschlossene Tür, war wild entschlossen. Ehe ich den Weg freigäbe, musste der Doktor den Rohrstock auf mir tanzen lassen. Ja, der Hörer liegt drauf und es ist kein Auslandsgespräch angemeldet. Aber Sie dürfen Bernd nicht schlagen. Begreifen Sie denn nicht, dass Sie im Begriff sind, den Jungen? Der Doktor wurde kreidebleich im Gesicht vor Zorn und seine Hand krampfte sich fester um den Stock. Fräulein Hettring, Sie nehmen sich Dinge heraus, die... Ich nehme mir heraus, Ihrem Kind zu helfen, zum Donnerwetter. Sie sind so verblendet durch Ihren kleinen, blond gelockten Bengel, dass Sie nicht einmal so viel Mühe machen zu untersuchen, wie Bernd zu dieser Verzweiflungstat gekommen ist. Es geht jetzt noch ein bisschen besser und dann kommt jetzt so ein Plädoyer, dass der Junge, der Vater ja sagt, er kümmert sich, er muss ja auch für den Jungen sich kümmern. Und sie sagt, allerdings, Sie sind der Vater des Jungen und Gott allein weiß, wen Sie im Augenblick mit den Jungen meinen. Denken Sie daran, dass Sie der Vater beider Jungen sind. Das will ich Ihnen sagen, wenn Sie Bernd heute verhauen, dann sind Sie morgen ohne Wirtschafterin. Müssen Sie jetzt in der Aufwallung des ersten Zorns alles zerstören, wovor ich gearbeitet habe, mich geplagt habe. Ich fand hier 4 vernachlässigte Kinder und vermurkste Kinder vor. Nein, die Zwillinge waren nicht vermurkst, die haben einander und die haben sich gegenseitig einen Halt gegeben, aber Bernd war verschlossen und unglücklich. Und Ihr kleiner Engelsjunge war so verzärtelt, dass es nicht mehr schön war. Nein, lassen Sie, jetzt kriegen Sie alles auf einmal zu hören. Ihre Kinder waren heil und sauber angezogen und hatten anständige Manieren. Das war das Einzige. Haben Sie gehört? Das Einzige, was Sie an Guten aus Ihrer Kinderstube mitbekommen haben. Niemand hat Ihnen Liebe entgegengebracht. Niemand hat sich Ihnen abgegeben. Sie als Vater wissen ja kaum, womit sich Ihr ältester Sohn beschäftigt. Sie verziehen Hansemann und überlassen es hinterher anderen, ihn wieder zurechtzubiegen. Sie jagten Bernd in sich selbst zurück, dass er sich ganz verkrampfte. Ich musste Sie erst darauf aufmerksam machen, dass Bernd nur darauf wartet, dass ihm zu helfen, sein Vater ein Kamerad zu sein. Sie sollen heute wissen, was Bernd am Nachmittag erlitten ist. Und das erzählt ihr jetzt alles und. Es muss Schluss damit sein, dass sie durch Hansemanns blonde Locken blind machen lassen. Sie dürfen nicht schlagen. Ich lasse es nicht zu, dass sie schlagen. Und sie weint und ist ganz aufgelöst. Und in dem Moment hört man eine Stimme. Aber Gerhard, um alles in der Welt, was tust du da? Ich fuhr herum, keiner von uns hat die Tür aufgehen hören und ich sah in das Gesicht von Tante Julie. Das heißt, die Tante, gestrenge Tante, kommt zurück, sieht Herrn Riewig mit dem Rohrstock vor Beate, der Haushälterin, die sagt, ich lasse es nicht zu, dass sie schlagen. Hm. Und mit Tante Riewig kehrt das alte Regiment zurück, die Familie wird wieder stumm und Beate hält es nicht auf ewig aus.
Deswegen der Titel mit Beate bleibt bei uns, oder wie war das?
Ganz genau, bleibt bei uns, Beate.
Was ich jetzt sehr schön fand, und zwar, es gibt ja diese klassische Backfischliteratur aus dieser Zeit eben und auch der Zeit davor. Ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen Kontext von Berthe Bratt zu geben, weil, genau, wir haben es am Anfang schon mal erwähnt, Berthe Bratt, eigentlich Annick Saxegard, hat unter unterschiedlichsten Pseudonymen auch Ulla Scherendorf oder Nina Nord publiziert und das unglaublich viel. Ich habe leider nicht gezählt, wie viele Bücher es waren, aber das, was sie geschrieben hat, hat sie auch immer als Handwerk bezeichnet. Also sie hat gemeint, sie ist eine stolze Handwerkerin, hat deswegen ihre Literatur, die sie verfasst hat, auch als Können und als was Erlerntes wahrgenommen. Und eben im Gegensatz zu dieser klassischen Backfischliteratur, mit der Wendung habe ich gerade nicht gerechnet, scheint da eine sehr selbstbewusste junge Frau zu stehen, die sich auflehnt gegen übliche Strukturen. Was ich schon mal sehr natürlich, ich habe jetzt auch in eins der Bücher gerade mal als Teen Zitate rausgesucht, reingelesen, so habe ich zwischendurch die Krise bekommen bei den Rollenvorstellungen so, was das Frauenbild betrifft und keine Ahnung was. Aber ich glaube so in dieser Zeit der 40er bis 60er irgendwie eine junge Frau vor ihren Dienstherren sich stellen zu lassen und zu sagen, nein, irgendwie schlagen von Kindern ist übrigens Kacke und guck dir den Kontext an. Das ist schon mal ein mutiger Schritt. Also und ich glaube, wenn man sich das Leben von Annick Saxegard anguckt, das hatten wir im Vorgespräch auch schon, die verarbeitet unglaublich viel autobiografisch und auch unglaublich viel ihrer Überzeugung. Und die war zum Beispiel, also 1905 ist sie geboren. Ihre Mutter konnte übrigens auch schon Deutsch und hat eine Ausbildung in Deutschland gemacht. Also sie hatte auf jeden Fall schon vorher eine Affinität zu Deutschland. Und Annick war auf jeden Fall jemand, die ist ja ihren eigenen Weg gegangen, war 2-mal verheiratet, einmal mit einem deutlich älteren Mann, hatte selbst keine Kinder und ist später nach Kiel gezogen wegen einer lieben Freundin, wo natürlich irgendwie im Nachhinein immer vermutet worden ist, vielleicht war sie doch lesbisch. Man weiß es nicht, oder zumindest bisexuell. Aber
auf diese Freundin, also es ist ja, also diese Bücher aus den End-80ern, die haben auch oft so eine Biografie hinten dran. Und da gibt es auch sowas, wo sie ihre Hobbys zum Beispiel auflistet. Und diese Freundin taucht da auch auf. Also an Hobbys habe ich eine ganze Menge. Da gibt's auch eine Auflistung von verschiedenen Reisen, Tiere, Musik, Stricken, Kochen. Und bei Kochen steht, ich wohne mit einer Freundin zusammen und koche gern. Sie behauptet, dass ich in der Küche immer einen Ausdruck des wahren Glücks habe.
Ja, was ein wunderschönes Zitat ist. Genau, diese Freundin ist der Grund, warum Annik Saxegaard nach Deutschland gekommen ist. Die kam eigentlich aus Norwegen, ist in, ich habe den Geburtsort vergessen, aber hat dann später in Bergen gelebt mit ihrer geschiedenen Mutter. Also auch das irgendwie nicht unbedingt üblich für die Zeit. Und hat dann kurz nach Kriegszeiten als einer der ersten Journalistinnen, weil sie für Radio und Fernsehen gearbeitet hat, also sie hat zum Beispiel auch Mädchenradiostunden gemacht und so weiter, hat die Geschichte einer äußerst tapferen Ärztin gehört, die irgendwie Notleidenden geholfen hat und hat deswegen als einer der ersten Zugang zu Deutschland bekommen für Berichterstattung und das war eben diese Kieler Ärztin, mit der sie später zusammengezogen ist, was voll die romantische Geschichte ist. Ob es jetzt romantisch war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich finde eine sehr schöne Geschichte und als dann ihr Ehemann gestorben ist, ist sie dann nach Kiel gezogen und genau, aber tatsächlich Annik Saxegaard war ein sehr, sehr selbst, also ne, hat sehr viel Wert drauf gelegt, immer selbstständig zu sein und irgendwie auch ihr Leben in der Hand zu haben, auch wenn sie verheiratet war. Und dann ist so eine Figur, die sich mit, wie alt ist Beate damals, also so alt die kann sie da noch nicht 17, sein.
17, 18 gewesen sein. Also die ganzen Figuren sind so zwischen 16 und 18, 19. Mhm. Und auch das, was du meinst mit biografisch, also es ist oft so klar, es gibt viele Geschichten, die spielen noch in Norwegen oder, aber viele von den jungen Mädchen gehen auch als junge Mädchen nach Deutschland. Also so ein ganz oft wiederholendes Motiv ist, wenn sozusagen die jungen Mädchen mit dem Dampfer aus Norwegen in Kiel an den Skandinavien-Kai ankommen. Also der Skandinavien-Kai ist durch diese ganzen Berthe-Pratt-Bücher für mich so präsent, also wo sozusagen immer die ganzen Dampfer aus Norwegen hinkommen, da landen in Kiel, also ganz oft finden diese Geschichten auch in Kiel statt. Aber über Kiel geht's irgendwie immer, auch selbst wenn es dann die Geschichte letztendlich in Frankfurt spielt oder so. Es gibt immer Verknüpfungen nach Kiel oder dann wieder nach Norwegen, also das, diese Stationen sind immer wieder auch da.
Ganz kurz, es gibt Geschichten aus Frankfurt?
Ja, also das ist jetzt keine in diesem Kosmos der Familie Rivik. Es gibt auch eine, es gibt so ein bisschen so einen anderen Kosmos, also einen ganz kleinen Kosmos. Und das ist hier mit, ich gucke gerade nach, nur ein Jahr, Jessica. Das ist eine norwegische, ist sie norwegisch? Ich glaube hier nicht. Ich glaube, die kommt aus Kiel, norwegisch. Doch, die ist norwegische Studentin mit ihrem norwegischen Freund. Die studieren beide in Kiel Medizin. Und die Jessica, die Eltern, die sind sehr arm, die bezahlen das Studium von ihr. Und ihr ist es so unangenehm, dass ihre Eltern sich so ausbeuten müssen für ihr Studium, dass sie nach dem so ein Mitteldiplom eine Pause macht und als Haushalt, als Dienstmädchen quasi für ein Jahr eine Stelle annimmt in Frankfurt bei einer sehr reichen Familie, um sich das Geld für ihr Studium zu verdienen, während ihr Freund weiter in Kiel studiert, also beide Medizin. Und die kommt dann in einen sehr, sehr reichen Haushalt, wo auch alles, wo die Ehe nicht so richtig funktioniert.
Wahnsinn. Meine Mutter hat sich abgenabelt von ihren Eltern, indem sie Haushälterin in Frankfurt geworden ist. Also abgefahren. Na, dann muss ich das Buch auf jeden Fall mal lesen. Aber zu Kiel zurück. Warst du dann mal in Kiel?
Erst so tatsächlich irgendwie so ein, zwei Tage nachdem Prinzessin Diana gestorben sind, haben wir so eine Ostsee-VW-Tour gemacht und sind dann auch mal so einen Tag, einen Abend nach Kiel gefahren. Aber ich war zum Beispiel nie am Skandinavien-Kai, obwohl es so präsent für mich ist. Und es gibt auch durchaus auch von ihren Büchern welche, die ganz in Kiel spielen. Dieses erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, die Ich zähle die Tage im Kalender beispielsweise, das spielt in Kiel. Es gibt da die, ich glaube, die heißt Frau von Waldenburg. Ich glaube, das ist die Frau von Waldenburg hier, genau. Die hat eine Villa und die hat immer auch so Hausgäste. So junge Mädchen oder auch andere Gäste und die vermietet so Zimmer unter. Und da ist die Protagonistin von Ich zähle die Tage von im Kalender zu Gast, weil sie Zahnmedizin studieren möchte. Und das ist ganz oft so. Die wollen halt irgendwie Zahnmedizin studieren, Medizin studieren, Tiermedizin studieren. Und die haben alle aber Probleme. Also meistens kommen die jungen Mädchen aus sehr einfachen Verhältnissen. Also entweder sind sie sehr arm oder die Eltern sind sehr arm. Oder teilweise, wenn es auch norwegische Mädchen sind, kommen die teilweise noch aus sehr ländlichen Gebieten, wo die Familien auch ganz stark noch so in Handwerk und Bestellung des Landes oder Fischen oder so beschäftigt sind und auch sowas wie die Großstadt, Elektrizität, die moderne Küche auch so ganz krasse Innovationen sind, weil quasi alles vorher noch so handgemacht wurde. Und es gibt ganz oft auch diesen Konflikt, dass die mit Familien oder Freunden konfrontiert sind, die sehr reich sind. Und dass sie sich dann anfangen, für ihre Armut zu schämen. Oder dass sie versuchen, das zu kaschieren, zu überspielen oder dass sie das lügen. Und das ist so, dass sie sozusagen dann da anschließen an diese reichen Familien. Es gibt ganz oft so Konflikte, die zu überwinden sind. Und es gibt in fast allen Büchern Momente, wo die Hauptdarstellerinnen sehr leiden, also eine Art Martyrium machen müssen, sich sehr aufopfern, um dann zum Schluss gegen, also sozusagen als Lohn kriegen sie dann die Familie wird hergestellt, das Glück wird hergestellt, der Freund wird der Verlobte, es gibt einen Heiratsantrag. Also es gibt irgendwie dann immer so das Happy End, weil sozusagen alles wieder gut wird.
Ja, ich habe in dem Annick Saxegard Forum, also es gibt ein Forum mit ganz vielen Informationen über sie, einen norwegisch übersetzten Artikel ins Deutsche gelesen und da stand drin, dass Annick Saxegard oder auch Berthe Bratt berufstätige Frauen in unteren Einkommensschichten als eine eigene Kategorie im literarischen Universum etabliert hat, also dass das schon so ihr Hauptthema ist. Aber nicht alle Figuren landen am Ende in Ehe und Kindern, sondern das Ende ist zwar immer was Glückliches, aber nicht unbedingt die Ehe, oder? Habe ich das jetzt gerade?
Also es ist schon so, dass, glaube ich, in fast allen Büchern die Mädchen auch unter die Haube kommen. Vielleicht nicht gleich verheiratet werden, aber zumindestens sie lernen es sind alles immer so Transitionsmomente, also es passiert irgendwie eine große Wendung in ihrem Leben und auf diesem Weg wird meistens irgendjemand kennengelernt. Und diese Person, das endet schon immer so mit so einer Art Happy End zum Schluss. In dem Kosmos der Familie Rivik ist es so, dass es auch über das Happy End hinaus weitererzählt wird. Die Beate zum Beispiel, die wir ja eben schon kennengelernt hat, die heiratet natürlich später dann den Doktor.
Der mit dem Rohrstock.
Ja klar, natürlich. Wie war das eben? Ihr erster Ehemann war ein bisschen älter als sie. Das ist hier natürlich genauso.
Und okay.
Genau, also da ist ja auch Spannung zwischen denen.
Ja, ich glaube, also ihr zweiter, also der erste Ehemann, mit dem sie verheiratet war, mit dem war sie nicht so lang verheiratet, der war 9 Jahre älter als ich. Und der zweite, und da war sie auch Stiefmutter von 3 Kindern.
Ach, schau mal.
Der ist 1876 geboren, das heißt, er war 29 Jahre älter als sie. Ja, das war der Herr Mohn.
Also so viel älter ist jetzt der Doktor hier nicht, aber schon so irgendwie 10-12 Jahre älter. Und die heiraten natürlich, die kriegen später auch noch ein eigenes Kind, also die Familie wird noch ein bisschen vergrößert. Und in weiteren Büchern folgen wir auch den Biografien der Kinder. Mhm. Also zum Beispiel in dem Buch Hab Mut, Katrin.
Ganz kurz, bevor wir zu den Kindern gehen, weil das ein Aspekt ist, der mich noch interessiert.
Gerne.
Die beiden heiraten,
ja.
Verändert sich ihr Charakter dadurch?
Sie wird irgendwie noch in sich ruhender. Also sie ist jetzt so voll in sich angekommen quasi.
Aber behält sie ihre Eigenschaften als eigenständige, also wirklich auch als Frau, die ab und zu mal ihre Meinung sagt, oder?
Ja, aber sie ist schon auch so sie ist immer so eine vermittelnde Figur, die sozusagen, deren größtes Glück ist tatsächlich bei ihr ist, den Frieden in der Familie herzustellen oder so das Gleichgewicht in der Familie herzustellen. Das ist Beate, die da jetzt eben so aufgelehnt ist in der Mitte des Buches, die wird später den Mann in der Praxis unterstützen und sie geht wirklich ganz in der Familie auf.
Okay, ja, weil das hätte mich jetzt interessiert, weil mein Referenzbuch ist ja mal der Trotzkopf, mhm. Wer den Trotzkopf nicht kennt. Der Trotzkopf ist die Lebensgeschichte eines jungen Mädchens, was erst sehr aufmüpfig ist und dann quasi so durch so eine Phase durchgeht und dann im Prinzip ihren Traummann kennengelernt und dann heiratet und dann relativ plötzlich ziemlich charakterlos wird. Und das ist so die Referenz für diese ganze Backfischliteratur, wie man sie nennt, also diese Literatur für junge Mädchen. Und der Trotzkopf ist natürlich noch mal ein bisschen älter, also 50 Jahre älter als jetzt diese Bücher. Aber daran aufgehängt sind ja viele weitere, diese ganzen Mädchenbücher kann man im Prinzip sehr gut damit vergleichen. Und das ist natürlich das, was mich dann immer interessiert. So vergleichen sich auch alle in dem mit, was passiert mit der Frau nach der Ehe. Weil der Klassiker ist wirklich aufmüpfiges Mädchen und dann erkennt's aber, das wahre Heil liegt in der Familie und verliert dann in der späteren Rolle tatsächlich oft, ich sag immer, den Charakter, also und den eigenständigen Weg.
Genau, Beate bleibt auch in den späteren Büchern immer schon so ein Zentrum der Familie sozusagen, aber sie bekommt eher so eine Funktion, weise zu sein. Also sie hilft dann später den jüngeren Mädchen so ein bisschen zu sich selber oder auf dem Weg. Mhm. Also sozusagen so als Weisebegleiterin oder auch als weise Wegbereiterin ihrer eigenen Kinder mit deren Problemen.
Okay. Gut, dann können wir jetzt zu den Kindern kommen.
Genau, es gibt mehrere Bücher, die sich dann mit den Kindern beschäftigen. Also Hab Mut, Katrin ist eines. Da geht es erstaunlicherweise, auch wenn der Titel Hab Mut, Katrin ist, um den Sohn Bernd, der dann tatsächlich Medizin studiert und Medizinstudent ist im Moment. Und die Familie nimmt sich aber als Haushaltsunterstützung Katrin, die 18 ist und quasi so bevor sie in eine Ausbildung geht, nochmal irgendwie was machen soll. Die wird von der Familie dahin geschickt, weil ihre Mutter ist gestorben, sie hat sich um ihre Kinder gekümmert, aber sie hat die sehr wild sie war so eine Ersatzmutter, aber hat die sich sehr wild um ihre Kinder gekümmert und sie ist immer sehr, sehr wütend und sie soll mal sozusagen ein bisschen zu sich kommen, bevor sie so mal wissen, was sie mit sich anfangen will. Und darum wird sie so dieser Familie, die ist ja auch so sehr heil. Es ist eine sehr heile Familie jetzt immer. Es gibt auch immer in allen ihren Büchern oft so heile Familien, die super gut funktionieren. Und als Kontrast dazu so eine Nebengeschichte, wo Dinge ganz schief laufen. Mhm. Und sozusagen aus der heilen Familie so die Heilung in des Problems dann kommt.
Okay.
Und hier ist das Problem Katrin, die so wütend ist und so mit sich selbst im Unrein. Und sie kommt genau, also sie wird dann ruhig und sie arbeitet ein bisschen ab. Sie hilft dann auch einer Arztpraxis mit, entdeckt irgendwie, das ist irgendwie ganz interessant, überlegt dann auch Arzthelferin zu werden. Und sie lernt dann den Bernd kennen, der dann mal zum Urlaub auch vorbeikommt. Und im Laufe des Buches kommt die so in ihr Gleichgewicht, macht ihren Schulabschluss dann auch da. Und zum Schluss kommt die natürlich auch hier mit Bernd zusammen.
Selbstverständlich.
Natürlich.
Was wäre eine Frau ohne Mann?
Genau. Dann gibt's die Zwillinge. Die Zwillinge, davon geht eine zum Studieren. Nee, die eine wird Diätassistentin und macht ihre Ausbildung natürlich in Kiel.
Diätassistentin.
Ja, und die andere, das weiß ich gar nicht, was die noch macht. Ich glaube, die macht erstmal nichts, keine Ahnung. Die macht irgendwie Au-pair oder sowas. Und auf jeden Fall, die Diätassistentin ist wieder mit einem Arzt zusammen. Und die andere lernt in Frankfurt im Zoo jemanden kennen, den sie dann wieder trifft, weil sie gewinnt irgendwie eine Reise nach Afrika und der ist dann der Reiseleiter.
Hm.
Genau, die kommt natürlich mit dem Reiseleiter dann zusammen und die gehen dann zusammen auch für lange Zeit für so ein Forschungsaufbau, Naturschutzprojekt nach Afrika.
Oh.
Und Tierschutz und Tierliebe ist auch ein großes Thema. Es gibt auch immer Tiere, also ganz oft gibt es Tiere. die irgendwie eine zentrale Rolle spielen oder auch die Liebe zu Tieren, also wie zum Beispiel hier in diesen ganzen, wo es um Sonja und Afrika geht, die lernen dann die Frau Robinson kennen, die hat ein ganzes Forschungsinstitut in London. Es gibt auch immer oft so ältere, weise Frauen, die irgendwie das Ganze mit Mitteln, Willen oder sonst was unterstützen, sich den Familien auch irgendwie so als Ersatz Großmütter auch annehmen.
Was ja zumindest ein bisschen positiveres Frauenrollenbild wäre, als genau. Es in so manch anderer Literatur existiert.
Und das geht halt, also es gibt drei Bücher, wo wir einerseits Sonja folgen und im letzten Buch folgen wir Senta, weil Sonja ist dann schon längst auch, ich glaube, Mutter geworden, begleitet dann ab und zu nur noch mit ihrem Mann, machen die so weiter noch so Reisen von diesem Institut und auf einer Reise nach Kanada kommt dann auch Senta mit ihrem Mann nach und Senta hat noch kein Kind und entschließt sich aber auf der Reise tatsächlich dann auch Mutter werden zu wollen. Also und da sozusagen die wachsen, du siehst sie so wachsen, aber es sind immer die klassischen Rollenbilder. Du hast Mann, Frau, Heirat, Kinder.
Was aber jetzt an dem Ding spannend ist, die Frau entschließt sich dazu, Kinder haben zu wollen, obwohl sie schon längst verheiratet ist. Also allein das als Entscheidungsoption drin zu haben, also entweder ist das Buch dann wirklich schon aus den 80ern, oder ich würde sagen, dann schon zumindest ein bisschen liberaler im Denken. Also weil wenn ich mich so an andere Sachen erinnere oder auch an das so, was ich aus der Generation erzählt bekomme, die jetzt so 60, 70 ist, da war mit Entscheiden gegen Kinder nicht unbedingt eine Debatte dabei, sondern das war ja auch ein Politikum eher in den 70ern, dass man sich für oder gegen Kinder entscheidet oder auch Verhütung war ja auch ein Thema.
Ich meine, diese Details, die werden da natürlich nie thematisiert. Also, aber wir haben hier schon so sehr, sehr ganz klassische Familien- und Geschlechterkonstruktionen. Und trotzdem haben die sehr viel, also es ist schon so, die sind auch sehr eigenständig in dem, was sie wollen. Die gehen wohl sozusagen so den gesellschaftlich gewünschten Weg. Aber die wird immer verständlich gemacht, warum es aus ihrer subjektiven Position für sie so Sinn macht oder erstrebenswert ist, das zu machen. Also du verstehst diese Figuren sehr gut.
Was könntest du im Nachhinein sagen, war das, was dich an diesen Büchern so fasziniert hat?
Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich sehr alte Eltern habe. Also meine Mutter selber ist irgendwie 1935 geboren worden. Und ist quasi so in dem Alter wie diese Mädchen hier. Also die ist ungefähr, und ich glaube, ich bin mit so so Werten und Rollenvorstellungen auch so groß geworden, die sie so immer so implizit auch mit übertragen hat. Und da gab es immer sowas, also diese ganzen Mädchen und Frauen und Familiengeschichten, da geht's ganz oft darum, irgendwie gut zueinander zu sein und füreinander also so ganz klassische so Werte, füreinander einstehen, zu sich selbst stehen, also weil gerade wenn die Mädchen arm sind und dann irgendwann so erkennen, dass quasi nicht der Reichtum, sondern die inneren Werte und die Stärke kommt so erst einmal selbst heraus, und auch so Repressionen der Jugend so ausgesetzt zu sein und das zu überstehen. Ich glaube, das war für mich immer ganz attraktiv, so innere Kämpfe dann irgendwie für sich auch lösen zu können. Ich habe die ja gelesen, da war ich zwischen 11 und 15 vielleicht. Mhm. Und da hat es, obwohl diese Figuren ja eigentlich aus einer anderen Zeit kommen, glaube ich, ganz gut gepasst. Und ich fand auch immer so dieses sehr Mitfühlende von diesen Figuren ganz wichtig. Also es ging wirklich um das Retten von Tieren, armen Leuten helfen, also so ganz humanistische Werte eigentlich, die da drin so zu finden waren. Und ich glaube, das hat mich immer sehr bewegt und die Geschichten sind halt auch wirklich so, dass man mindestens in jedem Buch einmal irgendwann Rotz und Wasser heult. Und ich bin ja auch jemand, der so ganz nah, so sehr emotional ist. Das heißt, ich wurde da einmal auch so schön emotional durchgerüttelt. Und somit ist quasi so die Katharsis im Lesen passiert. Das ist ja auch immer so ein emotionales Erlebnis. Mhm. Das hat mich, glaube ich, jedes Mal auch so bekommen.
Und du hast es jedes Mal wieder gelesen. Also du hast sie auch alle nicht nur einmal gelesen, nee, sondern mehrmals.
Mehrfach gelesen. Und die geht ja auch, also ich habe auch total viel über Orte gelernt. Also diese Sonja, die da Reiseleiterin, die machen so also als Nebenjob dieses Reiseleiter-Ding, die geht einerseits, schreibt über Kenia eine Art und Weise, wo ich dachte, boah, ist das toll. Also ich wollte auch lange immer nach Kenia, weil ich das einfach so unglaublich toll finde, wie sie diese Landschaften beschreibt. Berthe Pratt liebt Afrika, hat selber Afrika geliebt. Das heißt, sie schreibt über das, was sie selber auch gesehen hat. Dann waren die bei einer Reise in Asien und Australien und habe mit 12, 13, 14 von Hongkong gelesen und von Papua-Neuguinea und von Kanada und sehr, sehr gute, schöne Beschreibungen. Ich habe also einfach sehr, sehr früh so Bilder von Orten im Kopf gehabt. Es gibt zum Beispiel ein Buch, wo die Familie von Frankfurt in die Lüneburger Heide zieht und ich wusste immer schon, also ich hatte immer schon so ein Bild von so der Börde bei Braunschweig und Hildesheim und von diesen kleinen, von diesen roten Backsteinhäusern im Kopf. Und als ich das erste Mal in die Lüneburger Heide kam, habe ich mir gedacht, so, ah, das ist wie in Berthe Pratt. Also tatsächlich, die hat so in diesen Beschreibungen unglaublich viele Bilder von der Welt in mir schon so gesät. Und das, glaube ich, darum war das so sehr eindrucksvoll. Also
hast du die Bücher denn später nochmal gelesen mit ein bisschen mehr Distanz oder sind das einfach Bücher, die hast du aufgehoben und immer wieder drin rumgeblättert, weil es einfach schöne Erinnerungen oder auch ein Zuhausegefühl ist?
Also ich habe die auch manchmal nochmal später gelesen. Ich würde aber jetzt nicht sagen mit so einer Distanz. Also ich habe die sozusagen nicht, also wenn ich die heute lesen würde, hätte ich die Distanz und würde die anders lesen. Aber ich habe die dann nochmal, glaube ich, so mit Anfang 20 auch nochmal alle gelesen. Und da habe ich mich, glaube ich, eher so in diesem Gefühl gesuhlt, wie das war, die in der Pubertät zu lesen. Also weil das einfach, es sind alles sehr, letztendlich, auch wenn die alle Riesenprobleme, die müssen alle immer sehr, sehr leiden, zum Ende wachst du halt in so einem Pott Honig auf. Ja, also, oder so, also du wachst, es ist halt wirklich so ganz gut viel Literatur zum Schluss.
Was ich, glaube ich, noch sehr schön fand, wir hatten vorhin ganz kurz die Biografie schon zitiert und hatten sie jetzt immer wieder angesprochen. Ich glaube, ich würde gerne nochmal das Ende dieser Biografie vorlesen, weil sie das so schön formuliert. Also weil Annick Saxegard bzw. Berthe Bratt über sich selbst auch in dem Buch schreibt. Also so, weiß nicht, wenn ihr so klassische Autorinnen oder Autorenbeschreibungen vor euch habt, sind es ja normalerweise Autor XY, Autorin XY ist so und so. Nee, Berthe Bratt schreibt schon sehr über sich selbst und beschreibt ihr Leben und das, was sie liebt, selbst. Und genau, dann liest Tine das jetzt nochmal vor.
Genau, nachdem sie ihre Hobbys da beschrieben hat, schreibt sie auch, dann drehe ich Schmalfilme, die ich vertone, habe auch vier lange Strickfilme gedreht, lauter Einzelbildaufnahmen mit kleinen Spielzeugtieren als Person, mühsam aber lustig. Ich leide an Apparatitis, das heißt, ich habe eine Menge elektrischer Apparate, besonders in der Küche, und benutze sie mit Wonne. Dann habe ich einen Hund namens Bicky, der mir das Leben kompliziert, eine Menge Geld kostet, mir die Zeit stiehlt und den ich über alles liebe. Und dann zuletzt ein klein bisschen Ernst. Ich habe einen Wahlspruch, nach dem ich zu leben versuche. Leider gelingt es mir nicht immer. Wenn ich weiß, dass jemand leidet und ich könnte helfen und tue es nicht, dann bin ich an dem Leiden schuld. Und das taucht auch eigentlich immer wieder so ein bisschen in Büchern auf. Und ich glaube, da würde ich nochmal ein letztes Mal hier ein bisschen nochmal kurz im Buch reingucken.
Oh ja.
Und zwar in dieses allererste Buch, was ich von ihr, ja, was ich gelesen hatte von ihr. Ich zähle die Tage im Kalender. Ich hatte gesagt, es spielt in Kiel und die Hauptdarstellerin, die Protagonistin, ist ja kein Film, die Protagonistin ist Heidi, die dort Zahnmedizin studieren will. Und sie landet in dieser Villa, so ein bisschen außerhalb von Kiel, der Frau Waldenburg. Und sie ist halt auch sehr wenig Geld.
Ja.
Also sie kann sich so gerade so dieses Zimmer dort leisten. Und mit ihr, also da wohnen auch andere Leute, unter anderem auch ein junges Mädchen mit knallroten Haaren, die Xenia. Und Xenia ist sehr zurückgezogen, spricht nicht so viel mit ihr. Immer wenn Heidi, die ja auch so ein bisschen einsam ist, versucht Kontakt aufzunehmen, weicht auch Xenia zurück. Und als Heidi mal in ihren Unterlagen irgendwie so irgendwann mal in so einem Buch nachgeguckt hat, ist Xenia auch ganz wütend geworden, hat es sich so verbeten. Also auf jeden Fall sie ist da schon sehr allein und die Frau von Waldenburg sagt dann zu Weihnachten, ach, sie fährt zu ihrer Verwandtschaft oder zu ihrem Sohn. Die Heidi würde ja sicherlich nach Hause fahren über Weihnachten. Das Haus wäre dann wieder ab irgendwann im Januar geöffnet. Und Heidi hat ja das Problem, dass sie gar kein Geld hat, nach Norwegen zu fahren. Und dann macht die so einen geheimen Plan, dass sie guckt, wie sie sozusagen in der Abwesenheit in das leere, ungeheizte Haushalt reingehen kann, um da sozusagen über die Tage zu kommen. Und als sie dann da in diesem Haus ist, so ganz allein, gibt es plötzlich Geräusche. Sie geht nachgucken in der Nacht und wer steht da?
Xenia.
Xenia, die nämlich genau das gleiche Problem hat. Und in dieser Nacht, wo die dann zu zweit da in dem Haus sind, erzählt Xenia Heidi ihre Geschichte. Und es erklärt so ein bisschen, warum die so in sich gekehrt und so ein bisschen abweisend ist. Und man merkt auch ein bisschen nochmal dieses Zeitkolorit dieser Bücher. Xenia ist nämlich ein uneheliches Kind, die im Dorf groß geworden ist. Und die dann in ihrer Kindheit ganz stark gepiesackt wurde als Hexe. Wegen den roten Haaren und wirklich so schlimm gepiesackt wurde, dass sie dann weggelaufen ist. Und sie hat keine Familie. Sie hat jahrelang, also sie ist ganz alleine und musste ganz alleine mit ihrem Leben zurechtkommen. Und hat also ganz große Schmerzen und schwere Zeiten durchlitten. Und es gibt so eine Szene, ach, die muss ich vielleicht gar nicht vorlesen, aber so ein, zwei Tage später, wo die zwei sich immer besser verstehen, auch Weihnachten zusammen feiern, erzählt Heidi ihr dann, was für einen großen Respekt sie vor Xenia hat und was für ein Geschenk es ist, an dieser Erzählung von ihrem Leiden und in dem Leben teilhaben zu können. Und dass sie dadurch überhaupt gelernt hat, mit ihren eigenen Problemen zurechtzukommen, weil sie sehr an dem wenigen Geld und was für Probleme sie so hat. Und das hat sozusagen ihr eigenes Leben wieder so in Perspektive gerückt. Und sie ist so dankbar für alles, was sie jetzt so hat und auch dankbar für das Wenige, was ihre Eltern ihr gegeben haben und so. Und damit kann sie jetzt sozusagen ihr eigenes Schicksal wieder in die Hand nehmen.
Also ein gegenseitiges Unterstützen und Supporten und irgendwie nicht ein, oh mein Gott, alles ist so schlimm daraus ziehen, sondern einen positiven Moment und sagen, okay, wenn jemand so stark ist, möchte ich auch so stark sein. Und
genau. Und die daraus erwächst wirklich eine ganz, ganz feste, große Freundschaft. Frau Waldenburg kommt zurück und die beiden beichten ihr auch, was sie da getan hat. Und Frau Waldenburg ist ganz erschüttert, dass sie gar nicht daran gedacht hat, dass ihre zwei Mieterinnen gar nicht in der Lage sind, irgendwo unterzukommen, und macht sich große Vorwürfe. Und die beiden Freundinnen, das Buch endet so ein bisschen damit, dass die beiden nach London gehen, weil eine Bekannte von Frau von Waldenburg da eine Hilfe braucht, weil sie Kinder bekommen hat. Es ist Sonja, die in diesem Institut, bei dem Robinson-Institut ist.
Und die ganzen Familien sind miteinander verknüpft.
Genau. Ja, und dort trifft Xenia übrigens auf einen rothaarigen Briten.
Oh.
Und sie verliebt sich dort und findet dort ihr Glück. Und auch noch Heidi findet auch noch ihr Glück, natürlich.
Ja, schön. Aber das heißt, zusammengefasst sind die Bertha Bratt-Bücher zwar durchaus sehr klischeebehaftet und auch sehr stereotyp. Ich habe vorhin reingelesen mit, ach, so sind wir Frauen halt. Aber auf der anderen Seite haben sie ihre schönen Momente, wo man als junges Mädchen dann auch irgendwie so Stärke draus ziehen kann und sagen kann, da leidet jemand, kommt durch und findet Weg.
Also ich glaube, das ist das, was sozusagen so eine große Befriedigung beschafft, ist dieses, es gibt irgendein riesiges, essentielles Problem und meistens wird gar nicht das Problem gelöst, sondern die Mädchen finden eine Haltung dazu, welches es ihnen ermöglicht, mit dem Problem zurechtzukommen. Also es ist meistens so dieses, sie finden zu sich selbst. So ein ganz, also ich komme ja aus der Erziehungswissenschaft, das ist so ein klassisches, so ein Bildungsmoment, also wo sozusagen, wo du so Bildungserlebnisse hast, weil du durch Erfahrung, also nicht nur Wissen hilft dir, sondern durch Erfahrung bist du in der Lage, quasi da in deinem Leben ein Stück weiterzukommen.
Okay. Gut. Ich glaube,
das reicht.
Wir sind fast am Ende. Dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Berthe Brat zu reden und mich da ein bisschen vorzubilden. Es macht sehr, sehr viel Spaß, wie gesagt, in diesem Forum. Wer sich mal mit wirklichen Nerds, wenn es um Jugendliteratur betrifft, kitschige Literatur betrifft, auseinandersetzen möchte, dieses Forum Anne Saxegard ist sehr, sehr toll. Genau, die Bücher fotografieren wir jetzt gleich noch, damit ihr ein Bild vor Augen habt, wie diese Titel so aussehen. Und welches ist denn dein Lieblingsbuch? Ganz zum Schluss.
Das ist schwierig. Wüsste ich gar nicht. Tatsächlich, ich habe eine große Schwäche für diese Sonja und Senta Reisebücher.
Weil sie die Länder beschreiben.
Ach, weil sie die Länder beschreiben. Und sie sind ja auch wirklich, also dieses Buch, wo Senta nach Kanada geht, ist sie Gast dieser Reisetruppe und Sonja ist die Reiseleiterin. Und während dieser Busreise verknackt sich Sonja, die Reiseleiterin, irgendwie den Fuß oder sowas, oder bricht sich das Bein. Aber sie ist ja auch angestellt und dann tauschen beide die Rollen. Und Senta hat jetzt die Verletzung und Senta macht aber Sonja als Reiseleiterin weiter. Und es kommt natürlich zu ganz merkwürdigen Situationen dadurch, weil natürlich sie plötzlich als diese Frau mit Kind angesprochen wird, während die andere ja quasi krank ist.
Also ein bisschen eine doppelte Lottchen-Situation.
Ja, natürlich.
Also das heißt, Sonjas dritte Sternstunde ist der Titel.
Das ist Australien.
Australien?
Das sind die Sonja-Bücher. Hier. Machst du mit Senta?
Machst du mit Senta? Okay.
Da ist es.
Dann bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich Bock, irgendeins dieser Bücher mal zu lesen. Wie gesagt, das eine habe ich gerade angefangen. Ich hätte auch gerade einfach weiterlesen können.
Ich zähle die Tage im Kalender mit Xenia, mit den roten Haaren. Und jetzt weißt du die Wendung schon. Das ist gar nicht so spannend.
Ich liebe diese Bücher trotzdem.
Ach, weißt du was, welches ich es dir gebe? Ich gebe dir Kleiner Hund und große Liebe. Das ist das Buch, was von Frankfurt in die Lüneburger Heide geht.
Schön. Genau, zu den Tieren, die Tiere, die ersten Geschichten von Anne Saxegard waren alles Tiergeschichten, weil sie so gerne Tiere mochte. Dann vielen lieben Dank und wir gehen jetzt noch Burger essen.
Okay.
Dankeschön.
Danke auch.